Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier am Mikrofon. Schönen guten Tag. In diesen Minuten hat die Wahl des Ministerpräsidenten von Thüringen begonnen. Wird der linke Kandidat Bodo Ramelow es nach dem Skandal rund um die erste Wahl schaffen, zum Landeschef gewählt zu werden? Wir berichten gleich ausführlich und live. Außerdem blicken wir voraus auf heute Abend. Im hessischen Hanau findet die zentrale Gedenkfeier für die Opfer des rassistischen Amoklaufes statt, bei dem Mitte Februar 11 Menschen gestorben sind. Jetzt gerade, in diesen Minuten, hat der zweite Versuch begonnen, in Thüringen einen Ministerpräsidenten zu wählen. Mehr als 4 Monate nach der Landtagswahl und einen Monat nach der ersten Ministerpräsidentenwahl, bei der FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen von CDU und AfD und FDP gewählt worden war, was dann zum Eklat und zum Rücktritt Kemmerichs geführt hatte. Bodo Ramelow von der Linkspartei, der vorherige Ministerpräsident und Gewinner der Landtagswahl, tritt heute wieder an. Sein Gegenkandidat ist Björn Höcke, Rechtsaußenmann und Fraktionsvorsitzender der AfD, der zweitstärksten Kraft im Erfurter Landtag. Henry Bernhard beobachtet für uns die Geschehnisse im Landtag. Herr Bernhard, zunächst einmal die Frage, läuft der erste Wahlgang bereits?
Nein, der Wahlgang läuft noch nicht. Die Sitzung ist schon eröffnet worden und die Präsidentin trägt jetzt so eine ganze Menge Formalien noch vor, weil ja morgen und übermorgen auch noch Landtagssitzungen sind. Das wird jetzt erstmal noch geklärt und vermutlich wird dann der erste Wahlgang in wenigen Minuten beginnen.
Bodo Ramelow war am 5. Februar überraschend, muss man sagen, unterlegen, weil die AfD-Fraktion nicht den eigenen Kandidaten gewählt hatte, sondern den FDP-Kandidaten. Welche Chancen rechnet sich Ramelow denn für heute aus?
Er hat im Prinzip den gleichen Plan, sich wieder im dritten Wahlgang wählen zu lassen, wo die einfache Mehrheit reicht. Dann reichen die 42 Stimmen der des rot-rot-grünen Bündnisses. Er hofft natürlich, dass sich diesmal die CDU anders verhalten wird, dass die CDU, wie sie angekündigt hat, sich in allen Wahlgängen enthalten wird, vollständig enthalten wird der Stimme. Das heißt, dass in den ersten 2 Wahlgängen dann höchstwahrscheinlich kein Ministerpräsident gewählt wird, weil keiner die absolute Mehrheit hier im Landtag haben wird, weder Björn Höcke noch Bodo Ramelow, wenn nicht die AfD Spielchen spielt. Das ist bislang noch nicht klar.
Aber warum hat Ramelow die CDU-Fraktion gebeten, sich in den ersten Wahlgängen zu enthalten?
Ja, es war eine Einsicht in die Realitäten, glaube ich. Anfangs war es ja so, dass man gefordert hat, dass die CDU vorher 4 Stimmen bekennen soll, mit denen sie Bodo Ramelow mitwählen wird. Davon wurde dann abgegangen. Man hat gesagt, lieber wir verhandeln das lieber leise und gehen davon aus, dass es Stimmen geben wird für uns. Davon ist man jetzt auch abgerückt. Also es ist die Einsicht in die Realität und andererseits aber auch die Tatsache, dass die Bundes-CDU einen enormen Druck ausübt auf die hiesige CDU, sich doch an den Unvereinbarkeitsbeschluss zu halten, der es der CDU verbietet, mit der Linken oder mit der AfD zu kooperieren. Und es gab heute eine Probeabstimmung auch bei der CDU und da haben alle 20 anwesenden Abgeordneten in einer Geheimabstimmung gesagt, dass sie sich in jedem Wahlgang enthalten werden der Stimme.
Die FDP, die will die Ministerpräsidentenwahl komplett boykottieren und zur Abstimmung den Saal verlassen. Hat sie das schon getan?
Nein, sie sitzen noch drin. Der Wahlvorgang hat ja noch nicht begonnen. Die Argumentation ist, dass sozusagen kein Kandidat der Mitte zur Verfügung steht, sondern nur ein extrem rechter und ein nach Meinung der FDP vermutlich auch sehr linker oder extrem linker Kandidat. Und da möchte man, da es kein Nein auf dem Stimmzettel gibt, sondern nur eine Enthaltung, lieber gar nicht erst mitwählen.
Sie haben es schon angedeutet, gerade eben die AfD ist für Überraschung gut, um es mal neutral zu formulieren, also auch für taktische Schwenks im Abstimmungsverhalten. Was denken Sie, plant sie heute mit ihrem Kandidaten Björn Höcke?
Na, es gäbe verschiedene Möglichkeiten. Also einerseits zeigt sie natürlich Präsenz und zeigt, dass es einen Kandidaten gibt. Das will man auch den eigenen Wählern zeigen, nachdem man ja vor 4 Wochen bei der Wahl nur einen Scheinkandidaten vorgeführt hat. Andererseits wäre es eine Möglichkeit für die AfD zu beweisen, falls die CDU mit einigen Stimmen Bodo Ramelow mitwählen würde, dass die CDU sich nicht an ihre eigenen Unvereinbarkeitsbeschlüsse hält. Das wäre sozusagen die zweite Möglichkeit. Und das dritte wäre, dass die AfD wieder Spielchen macht und möglicherweise mit ein paar Stimmen Bodo Ramelow mitwählt im ersten oder zweiten Wahlgang. Und das wäre die Chance, sozusagen Bodo Ramelow damit erstmal zu verhindern. Denn Ramelow könnte die Wahl nach seinen eigenen Vorstellungen nicht annehmen, wenn er durch Stimmen der AfD ins Amt gehoben würde. Dann würde er die Wahl ablehnen und dann wäre es noch offen, wie es dann hier weitergeht in Erfurt.
Ist das tatsächlich ein realistisches Szenario, dass Ramelow diese Wahl dann tatsächlich ablehnt wegen der Stimmen der AfD?
Das hat er vorher gesagt und ich meine, das ist ja das Gleiche, was man auch von Kemmerich verlangt hat oder was man ihm vorgeworfen hat, dass er es gemacht hat, sich mit der AfD ins Amt wählen zu lassen. Also wäre es unmöglich für Ramelow, dies dann selbst zu machen. Ja.
Dankeschön. So viel erstmal live aus dem Erfurter Landtag von Henry Bernhard, unserem Landeskorrespondenten. Und wir halten Sie über die Abstimmung im Thüringer Landtag auf dem Laufenden. Entweder im Verlauf dieser Sendung noch und natürlich auch im weiteren Programm. Heute am frühen Abend findet im hessischen Hanau eine zentrale Gedenkfeier für die Opfer des Attentats vom 19. Februar statt. Ein Deutscher hatte, offenbar aus rassistischen Motiven, in zwei Shisha-Bars 9 Menschen mit Migrationshintergrund erschossen, später dann seine Mutter und sich. Die Tat hat die Stadt Hanau und ganz Deutschland erschüttert, unter anderem auch, weil sie sich einreiht in mehrere Verbrechen der letzten Jahre, die dem Rechtsterrorismus zuzuordnen und rassistisch motiviert sind. Zu der Gedenkfeier werden etwa 700 Gäste erwartet, unter anderem der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, Bundesratspräsident Woidke, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und der Oberbürgermeister von Hanau. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau hat sich vor dieser Gedenkfeier in Hanau umgehört.
Das Denkmal für Jakob und Wilhelm Grimm auf dem Marktplatz von Hanau. Der Marmorsockel, auf dem die Statuen des hier geborenen berühmten Brüderpaares stehen, ist seit der rassistisch motivierten Amokfahrt vom 19. Februar so etwas wie eine zentrale Trauerstätte der Stadt geworden. Kerzen, Blumen und kleine Zettel mit Statements gegen Rassismus sind rund um das Denkmal platziert. Den ganzen Tag über kommen Menschen, bleiben eine Weile schweigend stehen, dann gehen sie wieder. Klaus Busch und sein Schützling, der Flüchtling Mulu Deswanweb aus Eritrea, sind heute extra rund 30 Kilometer angereist.
Ich bin alter Hanauer, aber schon 35 Jahre weg aus Hanau und habe mich durch diesen Terroranschlag plötzlich wieder sehr mit meiner Stadt verbunden gefühlt.
Mulu Deswanweb steht neben Klaus Busch und spricht von der Angst, die das Attentat ihm macht. Zumal erst vor wenigen Monaten im nahegelegenen Wächtersbach, ebenfalls ein Flüchtling aus Eritrea, beinahe von einem Rassisten erschossen worden wäre.
Das habe ich nicht erwartet, ja. Also damals dann habe ich dann gedacht, vielleicht wenn ich da meine Leben verbessern kann und die Möglichkeit dann bekomme, dann lebe ich da gut, ja. Aber es ist nicht so, wie ich erwartet habe.
Ein alter Mann tritt hinzu. Er nennt seinen Namen nicht, aber seine Augen sind voller Tränen. Er deutet in Richtung eines der Tatorte, der nur wenige hundert Meter entfernt liegt. Auch dort zieren Blumen den Eingang zur Shisha-Bar, in der in der Tatnacht die ersten Morde stattfanden.
Einen Tag vorher lag ich noch im Krankenhaus hier mit einem türkischen jungen Mann zusammen. Ne? Und als das hier passierte, da habe ich gedacht, da lag der im Krankenhaus, wird entlassen, geht vielleicht dahin und dann ereilt ihn das Schicksal dort. Das war so mein Gedanke.
Vom Hanauer Marktplatz kann man durch eine Häuserzeile auf die Ruine der sogenannten wallonisch-niederländischen Doppelkirche blicken. Das Gotteshaus der calvinistischen Glaubensflüchtlinge des ausgehenden 16. Jahrhunderts wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die niederländische Kirchenhälfte wurde wieder aufgebaut, der größere wallonische Teil blieb Ruine, als Mahnmal gegen Faschismus und Krieg. Pfarrer Torben Wethelder ist seit dem Terroranschlag von Hanau am 19. Februar ständig in der Stadt unterwegs. Seit Jahren arbeitet seine Gemeinde mit Moscheevereinen, der Synagoge sowie den anderen christlichen Kirchen in Hanau in einem gut funktionierenden runden Tisch der Religionen zusammen. Der Schock in der Stadt sei besonders groß, weil die Verbrechen gleich um die Ecke stattfanden, sagt der Pfarrer mit deutsch-niederländischen Wurzeln.
Weil es nicht am Rand passiert ist, es ist an den Achsen passiert, wo wir tagtäglich vorbeilaufen. Es ist an Orten passiert, wo wir alle, glaube ich, in Hanau schon mal waren. Und wenn da sowas passiert, dann ist auch die Seele aufgescheucht und da sind auch die muslimischen Geistlichen, die jüdischen Geistlichen und eben auch die christlichen Geistlichen gefragt und sind viel unterwegs und kommen mit den Menschen ins Gespräch.
Selma Yilmaz Ilkan und Ferdi Ilkan sind für den türkisch-islamischen Verein Mitglied des Ausländerbeirates der Stadt Hanau. Aydin Talic vertritt im Gremium die bosnisch-herzegowische Liste. Alle drei arbeiten nun fieberhaft an der Vorbereitung der heutigen Trauerfeier mit. Der Anschlag wird ihre zukünftige politische Arbeit entscheidend verändern, sagt Selma Yilmaz-Ilkan, die Vorsitzende des Hanauer Ausländerbeirates.
Zur Ruhe werden wir nicht mehr kommen. Und ich finde es auch richtig, wenn wir nicht zur Ruhe kommen.
Die Hanauer Ausländervertreter betreuen seit dem Attentat die Opfer und helfen ihnen beim Kontakt zu den deutschen Behörden. Selma Yilmaz-Ilkan betont, wie wichtig die heutige offizielle Trauerfeier für die ganze Stadt ist. Sie soll den Seelenschmerz lindern helfen, den die große Mehrheit der Hanauerinnen und Hanauer seit dem 19. Februar empfinden.
Ich finde, es ist sehr wichtig, um auch nochmal Zeichen zu setzen, auch für die Angehörigen, dass sie nicht alleine sind, weil wir das ja auch schon von Anfang an sagen, ihr habt euren Liebsten verloren, wir haben aber auch unsere Hanauer Mitbürgerinnen und Mitbürger verloren. Und wir möchten auch ein Signal an die Familien und Angehörigen senden und sagen, ihr seid nicht alleine, eure Opfer und euer Verlust ist auch unser Verlust. Und deshalb finde ich schon wichtig, dass diese Trauerfeier auch so groß stattfindet. Mit der Bundeskanzlerin, Bundespräsident und auch dem Ministerpräsidenten von Hessen, aber auch mit unserem OB Klaus Kaminski.
Klaus Kaminski, der SPD-Oberbürgermeister der Stadt, bekommt in diesen Tagen viel Lob aus der lokalen Zivilgesellschaft. Denn er zeigt ein unermüdliches Engagement für die Angehörigen der Opfer. Das betont auch Aydin Talic vom Ausländerbeirat.
Das ist wirklich für diesen Stadt sehr gut. Der hat jetzt jede Familie besucht, bei jedem Beerdigung war er dabei. Der war teilweise von 6, 7 Uhr hier bis abends, nachts bis 2, 3 Uhr.
In Hanau will man nun Konsequenzen aus dem Anschlag ziehen. So denke man darüber nach, demnächst einen eigenen Rassismusbeauftragten der Stadt zu installieren, so Selma Yilmaz-Ilkan. Denn der Alltagsrassismus sei in den letzten Jahren auch in ihrer Stadt, in der bald jeder und jede Zweite einen Migrationshintergrund hat, viel spürbarer geworden. Das bringt Frust und Wut, gerade bei jungen Muslimen. Die Arbeitsgemeinschaft der Imame der Stadt bemüht sich zurzeit stark darum, ihre aufgewühlten Gemeindemitglieder zu beruhigen, so die Vorsitzende des Ausländerbeirates.
Er hat da auch die Jugendlichen, die halt auch nicht nur ängstlich waren, traurig waren, sondern halt auch Wut und zornig waren, hat er so auch gemildert und zur Besonnenheit gerufen. Und das finde ich halt schon wichtig, dass das von einem Imam auskommt, ja, und der dann nochmal sagt, das ist unser Verlust, ja, aber mit Gewalt werden wir nichts lösen können. Deshalb beruhigen, beruhigen, beruhigen. Und das ist bei den Jugendlichen gut angekommen.
Die erste Wut verraucht langsam, doch die Verletzung wird noch lange bleiben. Damit wird Hanau künftig leben müssen.
Heute Abend ab 18 Uhr findet in Hanau die zentrale Gedenkfeier für die Opfer des Attentats statt. Ludger Fittgau berichtete. Das, was so oft als Flüchtlingskrise in Deutschland bezeichnet wird, also der starke Zuzug von Flüchtlingen nach Europa und Deutschland im Jahr 2015, hat für viele Menschen die Rettung bedeutet. So auch für eine jesidische Familie aus dem Irak, die vor den Pogromen der Terrormiliz IS geflohen waren und jetzt in Konstanz lebt. Es sind anerkannte Flüchtlinge. Der Vater der Familie hat mittlerweile eine Arbeit gefunden. Die Voraussetzungen wären eigentlich ganz gut, um ein neues Leben zu beginnen. Allerdings, 2 der 5 Kinder befinden sich nach wie vor im Irak. Und alle Versuche, sie nach Deutschland zu bringen, sind bislang gescheitert. Die Verzweiflung der Eltern wächst von Tag zu Tag. Thomas Wagner hat die Familie besucht.
Ein heruntergekommenes Gebäude irgendwo im Landkreis Konstanz. Der Treppenaufgang ist düster.
So, wir gehen jetzt zu der Familie. Also das ist halt eine Obdachlosenunterbringung, weil Familien, die einen Familiennachzug bekommen, die fallen aus dem Flüchtlingsheim raus. Genau, es ist eine jesidische Familie.
Sonja van Oderk ist ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuerin und kommt mehrfach pro Woche hierher. Eine Frau öffnet die Tür. Mit ein paar knappen Gesten bittet sie in die geräumige Wohnung, in der aber kaum Möbel stehen. Es wird Tee gereicht.
Was wünschst du dir, dass passiert bald?
Ich möchte, mein Kind kommt bei mir und so. 5 Jahre, 9 Monate ich nicht gesehen. Heute in Irak, in Duhok, bleiben bei Mutter mir.
Aus Sicherheitsgründen will die Frau ihren Namen und ihren genauen Aufenthaltsort nicht im Radio hören, so wie nahezu alle jesidischen Flüchtlinge, die in Baden-Württemberg Zuflucht gefunden haben. Ein Mann, Anfang 60, hat ebenfalls Platz genommen. Rudi Händel ist Rechtsanwalt, spezialisiert auf Migrationsfragen. Er erzählt die Geschichte jener jesidischen Familie, die 2015 nach Deutschland kam. Vater, Mutter, 3 Kinder im Alter von 6, 12 und 16 Jahren. Doch 2 weitere Geschwister, ein 13-jähriges Mädchen und ein 8-jähriger Junge, konnten nicht mitkommen.
Die Kinder sind bei der Großmutter in einem Flüchtlingslager in der Nähe von Dohuk in Scharia und die Verhältnisse dort sind sehr, sehr schwierig.
Denn die beiden Kinder, die noch im Irak sind, haben die Hölle auf Erden erlebt. Ein Thema, das immer wieder im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Flüchtlingsbetreuerin Sonja van Oderk und der Familie steht.
Ja, die wurden vom IS entführt. Ihr habt nicht gewusst, wo die Kinder sind und ob sie noch leben, oder? Jahrelang.
Früher Terroristen in IS geben in Irak, später gehen nach in Syrien.
Die haben sie mitgenommen nach Syrien.
Genau. Ja, 24 tot.
24 Personen wurden umgebracht an diesem Tag.
Frau und Mädchen und Kinder
entführt und die Männer wurden umgebracht.
Als die Familie dann 2015 nach Deutschland kam, ließ der Vater nichts unversucht, um seine 2 im Irak verschleppten Kinder zu finden.
Er hat dort ständig versucht, dann rauszufinden, wo die Kinder sind und hat über verschiedene Kontakte dann erfahren, dass die Tochter bei einer arabischen Familie sein soll, vom IS quasi verkauft worden ist. Er hätte die Möglichkeit gehabt, die Tochter freizukaufen für 10.000 Euro.
Das Mädchen aus Jesidenfamilien von IS-Kämpfern verschleppt, missbraucht und danach als Sklavinnen verkauft wurden, ist längst bekannt. Die Summe, die der Vater für die Befreiung seines Kindes aufbringen wollte, hatte sich nach Angaben des Anwalts bei Verwandten und Bekannten zusammengeborgt. Nur der Versuch, damit in den Irak zurückzureisen, sollte sich als großer Fehler erweisen.
Er hat dann das Geld gesammelt und hat dann versucht, in den Irak zu kommen, ist aber am Flughafen festgenommen worden. Es läuft gegen ihn ein Ermittlungsverfahren, weil man ihm vorgeworfen hat, er habe dem IS dieses Geld bringen wollen.
Der Vorwurf der Behörden, das sei ein Fall von Terrorismusfinanzierung. Zwar habe die zuständige Staatsanwaltschaft bereits eine Einstellung des Verfahrens angeboten, dennoch bleibt ein viel drängenderes Problem. Wie findet die jesidische Familie zu ihren beiden im Irak verbliebenen Kindern?
Danach haben wir erfahren, dass die Kinder nicht mehr in diesen Familien sind, sondern im Flüchtlingslager in der Nähe von Dohuk. Wir wissen es bisher nicht, wie die Kinder in das Flüchtlingslager gekommen sind.
Nun kämpft die Familie um die notwendigen Einreisevisa, um ihre Kinder nach Deutschland holen zu können. Erneut ein schwieriges Unterfangen. Viele Dokumente müssen vorgelegt werden. Auf der Geburtsurkunde des Sohnes steht offenbar ein falsches Datum und das ist ein handfestes Problem. Das Auswärtige Amt dazu in einer schriftlichen Stellungnahme.
Eine wesentliche Bedingung ist jedoch in jedem Fall, dass die Identität der Antragstellenden und auch die Familienbeziehung zu den Personen in Deutschland durch entsprechende Dokumente nachgewiesen werden.
Eine fehlerhafte Geburtsurkunde wirkt da beim Visaantrag wie Sand im konsularischen Getriebe. Vom Auswärtigen Amt heißt es weiter.
Trotzdem ist angesichts der hohen Visa-Nachfrage derzeit für den Familiennachzug zu Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention mit Wartezeiten von ca. 6 Monaten zu rechnen.
Genau 6 Monate wartet die jesidische Familie aus dem Landkreis Konstanz bereits auf die Visa für ihre Kinder. Die Hoffnung, sie bald umarmen zu können, ist nach wie vor groß.
Der Beitrag aus Konstanz von Thomas Wagner war das.